Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Im Gespräch mit Wolf Biermann.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Wolf Biermann. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an. Ja, in Teil 1 wurde schon vieles besprochen und nun geht es in Teil 2 nochmal richtig zur Sache. Wolf Biermann erzählt mir zum Beispiel, wie schmerzhaft für ihn die Abkehr vom Kommunismus war. Daher trägt diese Folge den Titel »Ich hatte Angst, dass ich meinen ermordeten Vater nochmal totschlage«. Aber es bleibt nicht bei diesem einen Thema. Es wird dann nochmal richtig holprig, als ich auf Wolf Biermanns Büchnerpreisrede zu sprechen komme. In seiner Rede sagte er, auf die DDR-Bürgerrechtsbewegung bezogen, ich zitiere, alle Oppositionsgruppen waren von Stasi-Metastasen zerfressen. Als ich dem auf den Grund gehen wollte, reagierte Biermann gereizt. Vielleicht traf ich nicht an jeder Stelle die richtigen Worte und eigentlich hatte mich vor allem interessiert, ob Biermann eine Vorstellung davon hat, wie eine ganz andere, radikale, musikalische DDR-Opposition sich artikuliert hatte. Namentlich die Band Schleimkeim. Mein Versuch war vergeblich. Sei's drum. Das war dennoch ein sehr interessanter Part, bei dem ich den Eindruck gewann, bei Wolf Biermann geht es meistens vor allem um Wolf Biermann. Ich habe die Passage natürlich trotzdem für euch drin gelassen. Der wichtigste Teil des Gesprächs folgte für mich ohnehin im Anschluss. Da berichtet Wolf Biermann nämlich von seiner, wie ich finde, wichtigsten Arbeit, der Übersetzung des großen Gesangs vom ausgerotteten jüdischen Volk des polnischen Dichters Jitschak Katzenelson. Los geht mein Gespräch aber ganz unverfänglich und trotzdem total spannend mit Aufnahmetechniken. Zum Beispiel geht es darum, wie technische Fehler einen künstlerischen Mehrwert erzeugen können. Also, ich wünsche euch gute Erkenntnisse mit meinem Gespräch mit Wolf Biermann.
Professionelle Aufnahmen in Studios wurden abgelehnt und durch diese...
Ach, höre ich zum ersten Mal. Interessant.
Und dadurch, durch diese ungewöhnlichen Aufnahmen entstand natürlich eine Unmittelbarkeit, die was ganz Faszinierendes hatte.
So, da lag ich ja aus Versehen schon im Trend.
Ja, der Zeit voraus. Das will ich sagen, du hast mit deinen Aufnahmen diese Bewegung vorgegriffen.
Ja, es gab, aber nicht mit Absicht, wie du dir denken kannst.
Das weiß ich, ja.
Sondern weil ich kein Studio haben konnte. Ich war ja verboten, also blieb mir gar nichts weiter übrig. Wir sagten in der DDR, weil wir witzig sein wollten, mir bleibt gar nichts weiter übrig.
So. Ja, aber hast du das?
Habe ich das in der Wohnung aufgenommen? Ja. Aber wo denn sonst?
Das macht ja diese Aufnahmen für mich, dieser ersten beiden Platten, zu etwas ganz Besonderem und zu etwas, was ein... Du hast das bestimmt als Mangel wahrgenommen. Ich sehe das als ästhetischen Mehrwert.
Ja, das leuchtet mir sofort. Das habe ich dann aber auch selber kapiert. Ja. Als ich es machte, war es einfach nur Notwehr, weil ich es nicht anders konnte.
Ja.
Und weil es war nämlich so, wir wollten in meinem Zimmer in der Chausseestraße, da bin ich gerade vorgestern vorbeigefahren, glotzte dann mit schiefem Hals da hoch zu meinem Fenster, machten wir die Aufnahme. Und es war zum Kotzen. Wir kriegten die Straßengeräusche. Da fuhr noch eine Straßenbahn um die Ecke, in die Hannoversche Straße. In den Straßen, in den Kurven spielt die Straßenbahn Geige, hat mal ein Dichter geschrieben.
Das ist so. Ich wohne auch in Berlin, Mitte, an einer Straßenbahn, naja, und ich kenne das.
Also jedenfalls, jedes Hundegebell und jedes Autohupen und alles, das kam alles rein. Und dann haben wir die Fenster zugenagelt. Das darfst du aber keinem verraten, weil das war Volkseigentum, die Wohnung. Und wir haben mit Nägeln, Idioten, mit Volkseigentum geht man eben nicht so sorgfältig um, nicht wahr? Aber natürlich aus künstlerischen Gründen haben wir Wolldecken vor die Fenster genagelt, damit diese ganzen Geräusche nicht uns in die Aufnahme reinkommen. Und die Wahrheit ist, die Wolldecke hatte genau dieselbe Wirkung wie der Sprachschutz, den ich hier vor der Schnauze habe.
Vor dem Mikrofon, der Popschutz, ja.
Der Popschutz, nämlich er hat überhaupt nichts zurückgehalten. Ja. Das hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Und das war schrecklich. Was machen wir jetzt? Und dadurch, weil ich mich ärgerte, dass ich diese Nebengeräusche nicht wegkriege,
ja,
mit einer Wolldecke,
ja,
lächerlich,
ja,
das wusste ich doch nicht.
Ja.
Dadurch entsteht in der Konfrontation mit einer Katastrophe entstehen die neuen Ideen. Dann hatte ich endlich die naheliegende Idee, na dann leck mich am Arsch, dann machen wir eben die Fenster auf. Dann drehen wir den Spieß um. Dann lass sie doch alle mitspielen, ja, die da unten Krach machen. Das ist eben meine Band da unten. Die Straßenbahn und das Auto, das da vorbeifährt und die Kinder, die da schreien und die Hunde, die da bellen. Das sind meine Musikanten. Das heißt, ich habe einfach den Spieß umgedreht und habe gedacht, wenn ich diese Geräusche nicht wegkriege mit einer Wolldecke, dann mach ich es eben so, dass sie gerade reinkommen.
Ja, Gott sei
Dank. Und dann
Dank.
War das ein Dokument für meine wirklichen damaligen Lebensumstände. Ich war verboten und hatte es mir ja schließlich redlich verdient, dass ich in kein Studio darf. Das war ja keine Masche. Das war ja nicht irgendwie ein Trick, um mal was besonders Interessantes zu machen. Sondern das war einfach Notwehr. Verstehst du? Aber es wird noch komplizierter. Und wenn du vom Fach bist, kannst du das natürlich sehr gut ermessen. Als ich dann die nächste Platte machte.
Warte nicht auf bessere Zeiten.
Ja, war es ganz anders. Und warum? Dir muss ich das nicht stundenlang erklären, aber den Leuten, die das nicht täglich machen. Meine Mutter brachte mir für die Aufnahmen für die erste Platte ein Mikrofon aus dem Westen, denn ich brauchte ja ein gutes Mikrofon.
Da wurde sie nicht durchsucht?
Wie?
Da wurde sie nicht
das
durchsucht.
Das hat sie sich, wie du schon dunkel ahnst, an eine Körperstelle geklemmt, wo man nicht so bei der alten Frau hinguckt.
Hat ja oft nichts geholfen bei den Grenzen.
Wie auch immer. Mhm. Aber es ist eine urkomische Geschichte. Meine Mutter Emma wohnte ja in Hamburg und ging in der Spitaler Straße in ein Kaufhaus für solche technischen Wunderwerke.
Ja, vielleicht war es schon Brinkmann oder was Brinkmann, es da gab. Brinkmann,
natürlich. Ja. Kennst du.
Gibt's leider nicht mehr.
Nein, gibt's nicht mehr. Und die Szene musst du dir mal vorstellen. Als Hamburger kannst du das ja besonders gut. Meine alte Mutter Emma, als sie noch nicht ganz so alt war, ging zu Brinkmann und sagte, guten Tag, ich bin die Mutter von Wolf Biermann. Ja, Frau Biermann, was können wir für Sie tun? Ich möchte für meinen Sohn ein Mikrofon kaufen. Ja, Frau Biermann, was dachten Sie denn so für ein Mikrofon? Da sagte meine Mutter, da sie ja keine Ahnung hatte, welches Mikrofon? Natürlich das Beste, das Allerbeste, was Sie haben. Da merkte der Verkäufer sofort, die Alte hat keine Ahnung, der verkaufen wir das teuerste Mikrofon, das wir überhaupt haben.
Ja.
Ich meine, er muss ja auch seinen Umsatz steigern. Und dreht meiner Mutter ein Kondensatormikrofon, ein Neumann-Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik an. Das sind diese kostbarsten Mikrofone, die hängen an einer Nylonschnur über dem Symphonieorchester, ja, und nehmen den Husten einer Fliege auf.
Ja.
Die haben eine untere Ansprechgrenze, die sehr tief ist.
Sehr empfindlich, ja.
So. Aber nicht nur hochempfindlich, sondern Kugelcharakteristik. Das heißt, alles rundherum im Raum, was irgendwie Geräusch ist, wird dort aufgenommen. Das ist ja dem Mikrofon sein Sinn. Ne? Ja. So. Und dieses Kondensatormikrofon von Neumann, dieses kostbarste Mikrofon überhaupt für ein Symphonieorchester, steckt meine Mutter sich in die Unterhose und schmuggelt es durch den Tränenpalast in der Friedrichstraße und schleppt mir das in meine Wohnung und bringt mir das stolz. Und wir machen damit die Aufnahmen. Und weil das so ein schreckliche hochempfindliches Kugelcharakteristik hatte, konnten wir die Geräusche der Straße ja nie im Leben wegkriegen. Das war sozusagen der technische Grund.
Das war Chausseestraße 131, ja, das Album.
Mhm. Ja.
Deshalb klingt das so.
Ja, das war der Grund. Und als ich dann aber die nächste Platte machte.
1973, warte nicht auf bessere Zeiten.
Richtig. Mhm. Hatten wir, wie du schon dunkel ahnst, inzwischen uns dynamische Mikrofon von Sennheiser besorgt, die eine Richtcharakteristik haben, mhm, ja? Die also nur das aufnehmen, was aus meinem Mund rauskommt und alles andere, was sonst noch im Raum herumschwirrt, nicht.
Ja.
Und das war viel, viel besser und deswegen sind die nächsten Aufnahmen natürlich sauber in diesem Sinne, ohne diese Geräusche. Aber jetzt wird es für dich interessant. Als die zweite Platte dann kam, mit diesen Richtcharakteristik-Mikrofonen, mit einem in Anführungsstrichen besseren Sound, ohne diesen ganzen Straßenschmutz.
Ja.
Da sagten die Fans im Westen, oh, jetzt haben die Kapitalistenschweine ihn im Westen.
Natürlich, das interessiert mich so sehr, weil natürlich bist du ja auch damals in Generation meiner in meiner Generation Bands, da gab es immer die Diskussion. Independent-Label, unabhängiges Label, was wagenbar ist. Und dann irgendwann, wenn die Band bekannt ist, dann gehen sie
zu den großen Konzernen,
zum bösen Major, wie
machen
es heißt,
das große Geld
und
beugen sich den Anforderungen der kapitalistischen Tonverkäufer.
Ja, das ist natürlich alles totaler Kitsch, aber natürlich interessanterweise, dein zweites Album erschien bei CBS.
Das erste auch.
Erst zunächst, ja, da muss
bei,
ich dich
dann bei CBS, aber bei CBS auch mit diesen Geräuschen, aber wie auch immer.
Ja, aber ich muss, also, weil mich das so interessiert, Entschuldigung, muss ich dich da unterbrechen, weil ich sehe das so. Natürlich ist das erste Album ein ganz großes künstlerisches Dokument und was wir eben besprochen haben, dieser Ästhetik, das Straßengeräusche, aber es wäre natürlich sehr langweilig gewesen, das zu wiederholen. Und ich liebe, also künstlerisch langweilig auch.
Da wäre ich doch dämlich gewesen, wenn ich das jetzt zur Masche gemacht hätte.
Genau, und ich liebe, das zweite Album ist mein Lieblingsalbum, warte nicht auf bessere Zeiten, aus verschiedenen Gründen. Das geht schon beim Plattencover los, das ist ganz toll. Eine Fotografie, Roger Melis heißt der Fotograf.
Roger Melis. Entschuldigung. Übrigens, der Stiefsohn von Peter Huche, für den ich die Ermutigung geschrieben habe.
Sehr gut. Ein Link zu dem Cover kommt in die Shownotes hier. Also ich kann den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich dieses Bild mit Zeit anzuschauen. Es ist in deinem Wohnzimmer. Dein Wohnzimmer ist bevölkert, aber niemand außer dir ist scheinbar zufällig zu erkennen.
Nein, das war ein Happening. Ja. Wir haben uns totgelacht.
Das ist die erste Frage. Wie lange habt ihr daran komponiert an diesem Bild?
Das gelang nur, weil die Leute, der Roger Melis und die haben mich beschissen. Die haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Die haben eine Torte besorgt, die da gegessen werden sollte und was weiß ich. Ich dachte nur, wir machen mal wieder ein Foto von meinem Zimmer. Bei der ersten Platte sitze ich alleine im Sessel. Der einsame Biermann singt seine Lieder in seinem Zimmer.
Auch
in
schon
der
sehr inszeniert, genau. Ja. Ist auch schon ein inszeniertes Bild, aber genau.
Ja, aber es entsprach ja der Wirklichkeit und so. Aber bei der zweiten nun Variation, dasselbe anders, wieder in dem Zimmer, denn ich war ja immer noch verboten, aber mit Freunden, die mich besuchen und zuhören. Und wir haben, ich weiß nicht, bestimmt 2 Stunden daran gearbeitet, dass jeder, der da sitzt, so gerade sitzt, dass der Roger Melis hat mit der Kamera uns dirigiert, natürlich, der sah uns, wie wir da sitzen, durch seine Spiegelreflexkamera kann man das genau sehen, dass jeder gerade zufällig, also mit Absicht, nicht zufällig, so sitzt, dass man sein Gesicht nicht erkennen kann. Dass die Stasi, wenn sie dieses Gruppenbild von Leuten, die sich zusammengerottet haben in der Wohnung von Biermann, um die Lieder zu hören. Wer ist das? Wer sitzt da? Wer ist diese Frau da, die da mit den blonden Haaren? Ist das Eva Maria Hagen? Oder?
Das interessiert mich mal. Wer ist es denn eigentlich?
Das ist die Frau von dem Kunstschmied Kühne, den ich vor ein paar Tagen als alten Mann getroffen habe, der da auch sitzt, wo er noch jünger war.
Ja.
Und die hatte auch nur lange blonde Haare. Aber da die Eva Maria auch die Blondine vom Dienst war bei der DEFA, sie war die Marilyn Monroe der DDR-Filmindustrie.
Man muss es mal hier sagen, aus
die Mutter für den von der verrückten Nina.
Mutter von Nina Hagen, deine Lebensgefährtin.
Ja, ja, mit der lebte ich 7 Jahre und wie auch immer. Also die Stasi sprang ja im Karree und die Freunde haben sich schief gelacht und hatten ihren Jux damit.
Aber eine Frage noch. Die Stasi wusste doch eh, wer da sitzt, wenn sie dich so lückenlos überwacht haben.
Ja,
oder?
Ja, aber wie die das in sich selber kommuniziert haben, weiß ich nicht, weil, wie du schon dunkel ahnst, haben die mit mir nicht darüber gesprochen. aber unser Jux war eigentlich, die Idee war, Biermann zeigt sein Gesicht, ungeniert, offen, eins in die Fresse, mein Herzblatt. Verstehst du? Aber alle anderen, die da sitzen, das war natürlich auch eine ironische Anspielung darüber, dass in der Diktatur sich die Leute ihr Gesicht verstecken und nicht erkennbar sind. Wenn du zum Beispiel das Bild siehst, auf der rechten Seite sitzt ein alter Mann im Sessel und du siehst von ihm nur hinter einem Hut, der da steht, seine Stirn und seine grauen Haare. Und du siehst auf dem Sessel, wo er seine beiden Hände so auf die Lehne lehnt, 2 verarbeitete Landarbeiterhände von einem Bauern, die so aussehen wie Blumenwurzeln. So verarbeitete Arbeiterhände von einem Bauern. Das war Dr. Fick, der den irreführenden Namen Fick hatte, der aber so hieß, Dr. Heinrich Fick. Ein Roman für sich natürlich, ein Freund von mir, ein alter Mann. Übrigens, der letzte Bauer in der ganzen DDR, der sich geweigert hat, in die LPG einzutreten. Aber nicht, weil er gegen die LPG war, sondern weil er für die LPG war. Aber gegen den Zwang, gegen den Druck, gegen die Diktatur. Also, lange Geschichte.
Na klar, Zwangskollektivierung, das ist...
Ja, ja. Also, ich meine nur, da saß Lothar Rea, der Chef für Ausstattung beim Volk- und Weltverlag in der DDR. Da saß Horst Hussel, der geniale Zeichner, der Witzbold Nummer 1, mein Freund, nicht wahr? Da saßen viele verschiedene Leute.
Es liegt
Leute.
Ja auch jemand, man sieht Was? Ja so liegen, es liegt ja auch jemand.
Ja, und wem gehören die, wo ist der Körper, der zu diesen Beinen dann gehört?
Ja, es ist ein...
Das war natürlich unser Jux, dass wir das genau so arrangiert haben, dass kein Mensch erkennen kann, wer das ist. Und das war natürlich unser Katz-und-Maus-Spiel, aber auch, weil wir uns, nicht weil wir hofften, dass die Stasi das nicht merkt. Wir wussten auch, dass die mehr merken, als uns recht ist. Das ist doch klar. Sondern das war auch wieder ein Augenzwinkern und ein Stinkefinger sozusagen gegen die Herrschenden, dass man sagt, guck mal, wir sitzen hier alle zusammen und sind vergnügt und der Biermann singt uns was vor und ihr Arschlöcher könnt keinen einzigen erkennen.
Es ist ein wundervolles Plattencover. Also selbst wenn man das ganze politische, ich meine, der politische Druck war ja, das ist ja auch wieder, der politische Druck war ja der Grund dafür, dass so tolle Kunst entsteht. Und selbst wenn man das alles Politische gar nicht beachtet, ist es trotzdem noch ein tolles Plattencover. Und die Aufnahmen stehen dem in nichts nach. Und es ist, das erste Album war ja nur Akustikgitarre und Gesang. Und jetzt erweitert sich das, ist das bekannte Harmonium, was auch in der Ausstellung
steht. Ja, eine Ausstellung jetzt in Berlin oder stand seit gestern.
Beeindruckendes Instrument, Percussion, Flöte. Es gibt Tonbandeinspielungen. Es gibt die wunderschöne Ballade vom Hugenottenfriedhof. Das bitterböse Enfant perdu. Das zentrale Warte nicht auf bessere Zeiten. Und dann für mich ein textliches, aber auch in musikalischer Hinsicht Highlight. 8 Argumente für die Beibehaltung des Namens Stalinallee für die Stalinallee.
Ja, der Text, auf dem Harmonium.
Ja, auf dem Harmonium. Mit Percussion noch. Der Text ist voller Sarkasmus, Kritik und Witz. Und in der Musik tönt uns Anarchie und Chaos entgegen. Ein völlig wilder Rhythmus, Rhythmik. Also ich freue mich, dass ich mich das jetzt endlich mal fragen kann. Wie ist das entstanden? Wie hast du das eingespielt? Alleine in Mehrspurtechnik oder?
Nein, das hat ein berühmter Jazzmusiker auf dem Harmonium gespielt.
Ach, du hast es nicht gespielt?
Nein. Ah. Ich habe sonst auch selber auf dem Harmonium gespielt. Zum Beispiel bei dem Kunzelied, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Auch auf dem Harmonium begleitet, das habe ich selber gespielt.
Ja.
Aber das hat ein Jazzmusiker gespielt.
Und die Percussion hat dann?
Das war, glaube ich, Bibi Sommer, der berühmte Jazz-Trommler, der eine europäische Jazz-Legende ist. Und die haben natürlich dann auch ihren Jux gehabt. Der kam übrigens nicht mit Schlagzeug, weil das wäre zu auffällig gewesen. Mhm. Der kam nur mit einer kleinen Trommel. Und das heißt, wir haben dann auch improvisiert. Aber da gilt auch wieder das Prinzip, dass in der Nähe der Widrigkeiten, der Schwierigkeiten, die man aus diesen oder jenen Gründen hat, politische oder technische oder was auch immer, da blüht die Fantasie.
Ja.
Dann denkt man sich was Neues aus und sagt, dann machen wir es eben so.
Ich finde das ist was mich ästhetisch wahnsinnig interessiert. Auch da sehe ich eine Verbindung zum anderen Künstler aus der Sowjetunion. Sibirischer Underground-Musiker, Jegor Letov, der ganz auf eine Art ganz ähnlich gearbeitet hat in seiner Plattenbauwohnung in Omsk.
Ja.
Er hatte auch eine kleine Orgel, eine E-Gitarre.
Ja.
Und er hat die Schlagzeugsachen immer mit den Händen auf den Tisch aufgenommen und das dann so verfremdet.
Natürlich.
Und für ihn, später, als dann Perestroika und Glasnost kamen, er hat so weitergearbeitet. Das fand ich das Interessante. Er hatte dann Gelegenheit, ins Tonstudio zu gehen und hat das für sich ästhetisch abgelehnt. Und das ist. Ja, also es ist. Wenn ich jemandem eine Wolf-Biermann-Platte zum Einstieg empfehlen müsste, dann würde ich Warte nicht auf bessere Zeiten empfehlen.
Ja,
und
ist gute Ware, wie mein Freund Marcel Reich-Ranitzky gesagt hätte, bevor wir zerfreundet waren.
Das ist ein anderes Kapitel. Das Stück 8 Argumente für die Beibehaltung des Namens Stalinallee für die Stalinallee mit diesem griffigen Titel ist im Westen schon vorher erschienen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Es gab im Jahr 1970 ein Bootleg mit dem Titel Der Biermann kommt.
Ja. Das waren irgendwelche pfiffigen Leute, die allerdings vor lauter Pfiffigkeit vergessen haben, mir auch nur eine einzige Platte von ihrer Produktion zu geben.
Das ist nicht fair.
Das ist irgendwie rein sportlich gesehen.
Ich habe eine.
Du hast sie?
Ich habe eine.
Dann halt sie schön fest.
Ja. Weißt du, es gibt die Legende, dass der westdeutsche Liedermacher Franz Josef Degenhardt die Aufnahme in den Westen geschmuggelt hat.
Nein.
Das stimmt nicht?
Nein, er war ein Feigling, das hat er nicht gemacht. Außerdem brauchte ich ihn dafür gar nicht. Das haben für mich in der Regel Leute wie der Schwarz von, wie heißt er, der Name jetzt, vom Spiegel, ein Spiegelredakteur, der mich, ich habe gelegentlich erst meine Mutter, aber dann war mir das zu gefährlich.
Ja.
Also habe ich es irgendwelchen Journalisten mitgegeben, die einen Pass haben, die da hin und her reisen, die akkreditiert waren in der DDR, wie zum Beispiel Höpker vom Stern, der Fotograf.
Der dich auch fotografiert hat.
Ja. Ich meine solche Leute. Mhm. Und das ging prima. Mhm. Die waren prima und haben das gemacht und waren auch ein bisschen stolz darauf, dass sie so tapfer im Widerstand kämpfen können, ohne dass ihnen dabei ein Bein abgehackt wird, zum Glück. Also da hatte ich keine Probleme, das rüberzukriegen.
Jetzt noch eine Frage. Dein erstes Album, Chausseestraße 131, das ist 1975 wieder veröffentlicht worden, eine Neuaufnahme.
Ja, ja.
Bei CBS.
Ja. Als ich mich entschied, von Wagenbach wegzugehen und meine Lieder bei CBS zu veröffentlichen,
ja,
weil Wagenbach ein Verleger im Buchhandel war.
Genau, er war nicht im Musikbereich tätig und, eigentlich.
Und ich wollte gerne, na was heißt ich und meine Freunde, mit denen ich darüber beraten habe, Robert Havemann zum Beispiel, aber auch andere, oder auch Fachleute aus dem Westen oder Freunde irgendwie. Also ich wollte dann zu CBS gehen und da war der Wagenbach beleidigt. Natürlich, wie du schon dunkel ahnst, hat er sich darüber geärgert und hat mich gestraft, indem er mir nicht die Tonbänder geben wollte für CBS von der Platte.
Ja, ja. Er hat seine Masterrechte.
Hätte er das machen müssen.
Okay. Mhm.
Und ich hatte keine Lust, mit dem einen Rechtsstreit zu machen.
Ist eh interessant, wie so ein Rechtsstreit dann über die beiden deutschen Staaten.
Ja. Und das doch, du verstehst, alles unheimlich kompliziert mit Ost und West, die sich gegenseitig nicht anerkennen als Rechtsstaaten. Verstehst du? Dadurch war das alles ein Kuddelmuddel-Grauzonen-Bereich.
Da gibt es ganz interessante Geschichten. Da muss ich ganz kurz nebenbei die Rechte an diversen Kampfliedern gehörten westdeutschen Verlegern. Die DDR musste zahlen, wenn sie...
Ja, das ist der Bayer, das ist die Kanaille Nummer eins.
Ja, aber das führt jetzt zu weit, aber das geht um deine Musik.
Aber ich will nur sagen, als der Wagenbach sich sperrte, mir die Bänder wiederzugeben oder genauer gesagt an CBS weiterzugeben, damit die eine CBS-Platte daraus machen können, hatte ich keine Lust auf irgendeinen Streit mit Wagenbach. Von Ost-Berlin aus konnte ich das sowieso nicht gut machen. Da habe ich gesagt, leck mich am Arsch, ich nehme die einfach normal auf. Ich habe dieselben Lieder einfach nochmal aufgenommen. Hatte aber, nun, jetzt kommt es, inzwischen die besseren Mikrofone. Also die geeigneten Mikrofone. Nun kehrt sich das aber für dich hochinteressant, weil du vom Fach bist, kannst du das sehr gut einschätzen, kehrte es sich komisch um. Jetzt nahm ich diese Lieder genauso auf, wie ich sie kurz vorher für Wagenbach gesungen hatte. Ich konnte sie auch gar nicht anders singen.
Ja.
Verstehst du, es war einfach wie eine zweite Aufnahme.
Aber künstlerisch nicht interessant, oder?
Nein, Quatsch, Unsinn. Überhaupt nicht. Sondern da ja nun die Mikrofone zu gut waren,
ja,
weil uns dieses schreckliche Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik von Sennheiser fehlte, weil wir ja die dynamischen Mikrofone mit Richtcharakteristik hatten, das kennst du doch alles, nahm ich die Lieder auf. Nun sollte aber doch dieser Scheiß-Sound von der Straße reinkommen. Was haben wir also gemacht? Wir haben wieder die Straße aufgenommen, denn die funktionierte ja, wie du ahnst, noch. Da fuhr immer noch die Straßenbahn, die Hunde bellten, die Leute quasselten da, es gab Autogeräusche, was weiß ich, alles, wie es so eben so ist im Zentrum der Stadt. Und dann haben wir davon ein Band gemacht. Und haben diese Geräusche dann reingeschnitten in die Lieder rein.
Da wird es künstlerisch wieder interessant, finde ich.
Ja, aber ich meine, das war einfach Notwehr.
Ja.
Auch mal wieder Notwehr.
Ja.
und wir haben das so ähnlich gemacht wie das die ursprüngliche Aufnahme, dass Leute, die keine nicht darauf spezialisiert sich haben, den Unterschied überhaupt nicht merken können. Verstehst du? Das ist also nur eine andere neue Technik für die zweite Auflage derselben Platte.
Ja. Es folgte dann noch das Album Ah ja.
Ja.
Für mich stellen diese drei Alben eine Trilogie dar, weil du bist immer zu sehen in deinem Wohnzimmer.
Finde ich auch, ja.
Und auf dem Album finden wir auch noch einmal das Stück Ermutigung, zum ersten Mal auf einer Langspielplatte.
Ja.
Aber hier und da auf diesem, es wird auch noch mal heftiger von den Texten. Also ich glaube, du dachtest so.
Naja, der Streit ging immer weiter, ja, und er wurde härter.
Also ich meine, spöttischer als in der Stasi-Ballade kann man nicht sein. Aber es ist nicht alles politisch. Es gibt auch ganz andere Lieder. Und dann, es gibt dieses Lied, was bei mir Ambivalenzen auslöst, das Lied von mir und meiner Dicken in den Fichten.
Ja,
also
ja,
ich hatte so ein leichtes Widerstreben immer.
Ja,
ich
weil das, du so jung bist.
Also
du
eigentlich,
alter Kerl, bist zu jung.
Verklemmt vielleicht auch. Also es ist eine Wunder.
Nein. Das hat mit verklemmt nichts zu tun. Ich kenne dich zwar nicht, aber das sage ich dir auf den Kopf zu. Das kommt, weil du eine andere Generation bist.
Ja.
Und weil die Haltung des Mannes, der da singt, von mir und meiner Dinge in den Fichten, entspricht einfach nicht der erotischen Mode der Zeit, in der wir jetzt leben.
Das ist gut gesagt. Ich zitiere mal. So viel kann ich wagen. Nur ein paar schnelle Sprünge weg
dass
vom Wege.
Dass du das Wort wagen sagst, sagt schon mehr aus, als dir recht sein kann. dass du glaubst, du müsstest da irgendwas wagen.
Ja.
Das ist ein tolles Wagnis. Hoffentlich verlierst du dein Leben nicht.
Also, nur ein paar schnelle Sprünge weg vom Wege, legte ich ihr weißes Fleisch ins Gras. Mittagssonne brannte durch die Fichten, als ich sie mit meinem Maße maß. Warum sage ich wagen? Natürlich verliere ich mein Leben nicht. Aber es ist mir zu deftig, sagen wir mal so. Es entspricht nicht meinem Männerbild mehr.
Weißt, sei froh. Dann schreib du doch mal in deinem Männerbild. Das will ich ja mal hören, ob es was taugt.
Günter Grass bezeichnete dich als, das finde ich sehr treffend, vitale Potenz. Und das kann man auch in der Ausstellung hören, in einem Bildausschnitt. Ist das etwas, was du bloß als Kompliment auffassen würdest? Oder würdest du vielleicht im Jahr 2024 auch sagen, dass aus diesem Willen zur Potenz, aus diesem Willen zur Potenz, dieser entspringende Dominanz der Männer im 20. Jahrhundert heute im Jahr 2024 auch kritisch betrachtet werden sollte?
Nein, überhaupt nicht. Die Leute, die heute anders denken und fühlen und leben, sollen das, was sie denken und fühlen und leben, in Worte fassen und singen. Und dann ist es gut. Die müssen nicht auf Biermann machen. sondern die müssen sie selber sein. Und in diesem Lied bin ich selber. Übrigens, damals, wie du schon dunkel ahnst, gehöre ich zu den Menschen und habe nicht nur versucht, die Welt zu ändern, sondern habe immer auch mich selbst verändert. Das bleibt doch gar nicht aus. Ne? Denn ein anderes Lied, das du von mir bestimmt schon mal gehört hast irgendwo, hat den schönen Titel und den Refrain. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Das muss dir bekannt vorkommen.
Natürlich kenne ich das.
Naja,
das ist auch ein Albumtitel.
Aber damit hast du doch die Antwort auf deine Frage längst schon im Kopf und brauchst mich dazu gar nicht. Natürlich bin ich nicht mehr meiner Meinung. Aber ich bin nicht dazu da, um irgendwelche allgemeinen Weltweisheiten in die Welt zu setzen, sondern das zu sagen und zu singen, was ich denke und fühle in dem Moment, in dem ich gerade im Geschichtsprozess zufällig lebe. Mhm. Und das ist auch das, was die Leute von mir dann brauchen können. Weil die wollen im Grunde, ja, die interessieren sich doch für den kleinen Biermann einen Scheißdreck. Zum Glück geht sie das nichts an. Sie wollen aber wissen, wie haben im Spiel der Geschlechter, ein Wort von Brecht übrigens, wie Männer mit Frauen diese Sache machen. Verstehst du?
Das ist sehr, das erinnert, also von mir, meiner Dicken, erinnert ja auch sehr an Brecht.
Das ist im Spiel der Geschlechter ein Sittenbild aus einer Zeit, die 50 Jahre zurückliegt. Und das ist für so einen jungen Kerl wie dich, in diesem Fall bist du ein junger Kerl, obwohl du schon ein alter Sack bist, aber ist für dich viel interessanter, weil du die Differenz erkennen und sogar genießen kannst. Dass du sagst, ja, kleiner Biermann, aber ich nicht. Ich, Jan, denke und fühle und lebe anders. Ich mache dasselbe anders als du. Verstehst du? Ja. Das liefere ich dir doch aber nur, wenn ich das darstelle, was ich wirklich denke und fühle und lebe.
Ja, aber es ist doch total interessant, unbenommen. Und
das, dadurch ist es doch überhaupt wertvoll. Ich würde zum Beispiel heute mit 87 Jahren, wo ich übrigens auch nicht mehr irgendeine Dame mit meinem Maße messe, was sich einen Scheißdreck angeht. Ja, aber schon aus hygienischen Gründen sage ich es dir so deutlich, würde ich so etwas nie schreiben, egal wie die Mode im Sexspiel der Männer und Frauen gerade ist. Verstehst du? Das heißt, es ist ein Lied, das ein Bild einer Zeit liefert, die 50 Jahre zurückliegt und die für uns interessant ist, damit wir die Differenz überhaupt erkennen und genießen können, die wir selber denken und fühlen und leben. Also, wunderbar. Ich finde das ein schönes Lied. Übrigens verdanke ich diesem Lied eine wunderbare Szene, die mir jetzt zum ersten Mal nach 100 Jahren wieder einfällt. Ich sang dieses Lied in der, wie hieß sie, Ernst-Merck-Halle, gab es sowas?
In Hamburg, ja.
Die ist abgerissen.
An den Messehallen war die, ja.
Ja. Mhm. Eine riesige Halle für 6, 7, 8.000 Menschen.
Genau, da haben AC/DC und Wolf Biermann gastiert.
Ein riesiger Schuppen.
Ja.
Und ich mache, der Biermann, der gerade frisch aus dem Osten kommt, macht dort für die linken und linksalternativen und linksalternativen Zuhörer sein Konzert.
Nach der Ausbürgerung.
Nach der Ausbürgerung. Ja. Das ist doch klaro.
Ich muss es ja nicht den vor Hörern meiner, und Hörern, weil da kommen wir Geburt, gleich zu.
Sondern nach der Ausbürgerung. Und damals war auch Eva Maria mit Nina in den Westen gekommen. Die folgten mir ja nach der Ausbürgerung, wie du weißt.
Ja.
Und die Nina war längst in London und mit den Sex Pistols und machte Rockmusik in Los Angeles. Verstehst du? Und machte Punkmusik in Brasilien. So. Und die Eva Maria, ihre Mutter, kam natürlich in mein Konzert und wollte im Grunde am liebsten selber auch singen. Nebenbei gesagt. Aber ich machte da eben mein Konzert. Und da sang ich dieses Lied, an das du mich jetzt erinnerst.
Ja. Ich bleib dabei. Mir ist das. Ich finde das Lied nicht frauenverachtend. Mir ist es zu deftig. Ich finde es musikalisch eines deiner schönsten Lieder, tatsächlich. Und, aber mich interessiert natürlich auch so anhand dieses Liedes. Es gibt ja auch andere Lieder, wo sich deine politischen Auffassungen geändert haben. Nehmen wir mal so oder so, die Erde wird rot. Wie gehst du damit um? Gibt es eigentlich Lieder, wo du sagst, das kann ich nicht mehr spielen, das will ich nicht mehr spielen? Wie?
Es gibt ein, zwei Lieder, das so oder so, die Erde wird rot, das ist sehr schön. Das muss man nur richtig missverstehen. Dann ist es schon alles in Ordnung.
Ja.
Keine Sorge. Darüber könnten wir stundenlang reden, aber das führt jetzt zu weit. Aber ich will dir ein interessanteres Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob du in meinem Heine-Abend gewesen bist.
Bin ich nicht gewesen, aber ich weiß, dass du mich Heine auseinandergesetzt hast.
Naja, auseinandergesetzt. Mit dem habe ich mich auch zusammengesetzt und nicht nur auseinandergesetzt. Und ich habe diesen Heine-Abend in der Elbphilharmonie gemacht, in dem großen Saal der Elbphilharmonie und auch natürlich im Berliner Ensemble, wo er hingehört. Und da ist eine sehr interessante Passage in diesem Konzert. Wie kann ich dir das kurz genug sagen? Oh Gott.
Das schaffst du.
Es ist so kompliziert. Als ich frisch im Westen war und den Westen nicht kannte, ich war ja westdumm. Alles, was ich Kluges über den Osten wusste, nützte mir nicht mehr. Und ich wollte auch nicht nur im Westen Konzerte machen, wo ich meine Ostwunden lecke. Das hatte ich nicht nötig.
Das ist schwierig.
Denn was ich zu liefern hatte, hatte ich in der DDR geliefert. Und nicht erst im Westen, wo es nichts mehr kostet.
Weißt du was, da greife ich ganz kurz ein, weil um das den Hörern und Hörern verständlich zu machen. Weil du hast, und dann kommen wir darauf, ja, du hast ja in der DDR noch weitere, wie ich finde, schöne Platten aufgenommen. Die Platte mit den Liebesliedern und die Platte mit den Liedern aus dem Spanischen Bürgerkrieg.
Ja.
Die man, finde ich, die gut die Aufnahmen von Ernst Busch ergänzt. Und dann hattest du Gelegenheit, am 13. November 1976 ein Konzert im Westen in Köln zu spielen. Und darauf, das ist nun wirklich Allgemeinwissen, darauf folgte die Ausbürgerung, das Konzert war von der DDR-Führung nur genehmigt worden, wegen der geplanten Ausbürgerung. Man ließ sich nicht zurück in die DDR. Ich finde, das müssen wir gar nicht hier jetzt in diesem Musikpodcast so weit ausbreiten. Nur noch kurz gesagt, von dem Konzert gibt es ein Live-Album, das geht seinen sozialistischen Gang, heißt das. Und man kann sich das Konzert auch im Internet auf YouTube anschauen. Ich empfehle das den Hörerinnen und Hörern, das ist eins der drei Konzerte von dir, die ich finde, die man kennen sollte. Das zweite ist dann dein nächstes Konzert in der DDR, in der Leipziger Messe im Dezember 1989. Ja. Eine triumphale und bewegende Rückkehr. Bei klirrender Kälte klebt das Publikum an deinen Lippen.
Minus 5 Grad Celsius, Schmuckalarm Stufe 3.
Und das dritte Konzert, was ich noch empfehlen möchte,
ja.
Das ist ein kurzes Konzert am 7. November 2024 spieltest du anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Mauerfalls im Bundestag. Wolfgang Lammert lud dich ein. Du spieltest das Lied Ermutigung und redest entgegen der Geschäftsordnung unversöhnlich, aggressiv und witzig. Wendest du dich an die Fraktion der Linken. Man muss wissen, ich hatte Diskussionen mit einigen Freunden, denen war das zu unversöhnlich und ich habe mich darüber amüsiert. Und man muss auch wissen, dass in dieser linken Fraktion zum Beispiel Dieter Dehm auch saß zu diesem Zeitpunkt, der im Westen dein Manager war. Er bespitzelte dich, weil die Bespitzelung der Stasi hörte ja mit deiner Ausbürgerung nicht auf. Und genau, dieser Ex-Spitzel und Antisemit Dieter Dehm saß dir da gegenüber. Deshalb sage ich, fair enough, da auch diese drei Auftritte sollte jeder von dir kennen, finde ich, da hat man einen ganz schönen Überblick. Ja, wir waren bei der Ausbürgerung.
Ja.
Genau, nach dieser kurzen Pause. November 76, da war der erzwungene Umzug in die Bundesrepublik von der DDR.
Ja.
Und dazu kann ich auch noch sagen, ich habe dich wirklich kennengelernt. Eigentlich, also ich habe dich natürlich im Zuge dieser Ausbürgerung, da war ich wirklich ein kleines Kind und danach erlebt im Fernsehen, der Mann mit der Gitarre und dem mächtigen Schnurrbart in meiner Vorstellung, welche jetzt deine Körpergröße sah. Ich dachte mal, der ist riesig groß, dieser Wolf Biermann.
Innere Größe.
Und bei mir war das so, ich habe das als Kind natürlich noch nicht begriffen. Ich dachte, warum ist der so wütend? Dem muss ja irgendein Unrecht widerfahren sein. Aber ich fand dein Gitarrespiel, und finde ich immer noch, ganz toll, weil es ist anders als bei den anderen Liedermachern. Man merkt natürlich, du bist musikalisch beeinflusst von Eisler und von Brecht, aber auch von der spanischen Gitarrenmusik.
Klar.
Und dieser Widerstand gegen diesen muffigen, spießigen DDR-Staat, der kommt auch in deiner Musik zum Ausdruck, weil die hat was sehr Freies. Deshalb liebe ich das so. Anders als jetzt, als dieses etwas, ich will es gar nicht diskriminierend sagen, weil ich schätze seine Musik auch anders als das etwas zwanghafte Gitarrespiel von Reinhard May, wo alles ganz ordentlich ist und so. Bei dir ist, man kann da viel entdecken, wenn man sich dem widmet. Und ich, als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich mir dann das erste Album, was ich mir zugelegt habe, was ich wirklich gehört habe, war ein Live-Album von dir aus den 80er Jahren, Live-Konzert in der Bundesrepublik. Das war das Album Eins in die Fresse, mein Herzblatt. Das habe ich mir ausgeliehen, hier in Hamburg, in der Bücherhalle, mir dann illegal auf Kassette überspielt und habe das wirklich viel gehört. Und ich fand das als anpolitisiertes Kind, möchte ich sagen, vielleicht bis Anfang Teenagerzeit, weil ich habe immer neben der Punkmusik, die mich interessiert hat, habe ich auch andere Sachen gehört, eben auch Liedermacher, eben auch deine Musik. Und in meinem Kopf haben mich diese Lieder, die da drauf waren, wie der gemütliche Faschismus, das deutsche Wanderlied, Kommandante Che Guevara, was auch angespielt wird, das hat mich total, wie man heute sagen würde, geflasht, weil das eben diese Kraft hatte. Und ich habe da jetzt zur Vorbereitung nochmal reingehört und da sah ich das schon ganz anders, weil ich dachte, ja, das ist aber ganz schön, wie soll ich das sagen, sind auch einfache Wahrheiten dabei. Eine Zeile hat mich echt irritiert aus meiner heutigen Sicht als erwachsener Mensch. Du singst, ach das, was gerade gestern der Jud war, das wird hier der Sympathisant. Wie ist deine Haltung zu diesem Album heute?
Das ist die schlechteste, falscheste und stinkendste Zeile, die ich in meinem ganzen Leben geschrieben habe. Die so schrecklich ist, dass ich es nicht verheimlicht habe, weder vor mir noch vor anderen, sondern öffentlich darüber geschrieben und gesprochen habe. Weil ich darin sehe, wie verzweifelt unsicher ich war in dieser ersten Zeit nach der Ausbürgerung. Dass man so eine schändliche Dummheit zusammenreimt, das ist so ekelhaft und so falsch, dass es schon wieder interessant ist, aus meiner Sicht. Das zeigt mir im Kern das Elend, in das ich geraten war durch die Ausbürgerung, weil ich eben meine vertrauten Freunde in der DDR, aber auch meine vertrauten Todfeinde in der DDR, die ich ja gut kannte, verloren hatte und keine Ahnung vom Westen hatte. Und zeigen wollte, dass ich immer noch, auch noch mitreden kann. Konnte aber nicht mitreden, weil ich keine Ahnung hatte. Verstehst du? Und in dieser für mich prekärsten Zeit in meinem Leben, eben nicht in der Zeit des Einmarsches in die Tschechoslowakei, in der DDR, was auch schwer war, verstehst du? Nämlich diese erste Zeit nach der Ausbürgerung, wo ich durch den Wind war, wo ich überhaupt nicht wusste, wer ich bin, wo ich hingehöre, wo meine wirklichen Freunde oder meine wirklichen Feinde sind. Denn ich lernte bei der Gelegenheit, dass einem ja eben auch die richtigen Feinde fehlen können. Und dass es gefährlich ist, falsche Feinde zu haben. Noch gefährlicher als falsche Freunde. Dass man also gegen Leute kämpft, die eigentlich gar keine Feinde sind. Was ja auch eine idiotische Verwirrung ist. Weißt du? In dieser schwierigsten Zeit habe ich diese peinliche Sache, und weil sie so super peinlich ist, habe ich den Teufel getan, sie zu verheimlichen. Weder vor mir noch vor anderen. Sondern habe sie in mein Buch reingedruckt, damit die Leute es sehen. Verstehst du? Übrigens ein anderer Fall als der Mann, der eine Frau mit seinem Maße misst.
Ja, natürlich.
Ja, auch nicht so.
Für mich ist das natürlich, Entschuldigung, weil das eine ist, nein, ich sag mal so dieses, so wie du,
ja
das ist mir zu machohaft so, ne?
Könnte ja, ich sagen. Ja, natürlich.
Und das ist aber, das ist eine andere, ganz andere Diskussion. Das ist mir nur wichtig, das auch festzustellen.
Das ist doch klar. Das würde ich auch nie denken, dass du das denkst. Auf jeden Fall war das sozusagen der tiefste Punkt von Verwirrung und Dummheit, der mir in meinem Leben passiert ist. Und weil er so peinlich ist, habe ich es öffentlich gemacht. Weil ich bin immer dafür, dass man solche Irrwege es war gar kein Weg, es war mehr wie ein Fall in ein Jaucheloch der Dummheit, weißt du, dass das zur Erscheinung kommt. Und um dir das deutlicher zu zeigen, würde ich dich verführen wollen, mal in meinen Heineabend zu kommen, weiß aber gar nicht, ob ich den überhaupt noch jemals mache. Im Moment.
Ich komme gerne.
Das ist gerade nicht das, womit ich beschäftigt bin.
Ja.
Aber weil wir darüber sprechen, fällt mir das ein.
Gerne.
Es gibt in diesem Heineabend eine wunderbare Stelle. Egal, ob du das jetzt für dein Zeug hier brauchen kannst oder nicht, es ist mir egal. Ich bin sowieso nicht dafür verantwortlich. Aber ich will es dir sagen. Als ich in den Westen geschmissen wurde, wollte ich aus Dafke, wie die Berliner sagen, nicht in der Bundesrepublik bleiben, sondern ging nach Frankreich. Und wohnte in Paris und besuchte...
Entschuldigung, ganz kurz. Der Dichter Villon wäre vielleicht auch noch zu nennen, der ja auch ein großer Einfluss war. Vielleicht
klar,
haben solche Sachen auch
Interesse. Klar, ich habe viel zu tun mit Aristide Briand und mit Béranger. Das sind auf jeden Fall. Ich besuchte also in Paris auf dem Friedhof am Montmartre einen Kollegen von mir, der heißt Heinrich Heine. Und der hat sich dort als Marmorstandbild verkleidet. Steht dort. Ich habe darüber auch ein schönes Lied geschrieben. Auf dem Friedhof am Montmartre. Kennst du das? Weint sich aus der Winterhimmel. Und ich sprang mit dünnen Schuhen über Pfützen, die darin schwimmen. Kippen, die sich langsam öffnen. Köthel von Pariser Hunden. Und ich hatte nasse Füße. Als ich Heines Grab gefunden. Und so fängt das an. Also gut.
Lieder über Friedhöfe? Was? Schon das zweite große Lied über Friedhof.
Wie ich in der DDR mit dem Hugenottenfriedhof und so weiter und so weiter. Und ich ging also zu meinem verehrten Kollegen Heine. Und wie in dem Stück Wintermärchen von Winter's Tale, das Heine ja Wintermärchen geklaut hat von Shakespeare als Titel, wie du wohl weißt, fing die Marmorstatue plötzlich an zu sprechen. Ne? Da gibt es so eine Szene im Wintermärchen bei Shakespeare. Und der Heine sagte, na Biermann, wie haben Sie noch was zustande gebracht hier im Westen seit der Ausbildung? Können Sie noch? Und ich sagte, natürlich kann ich noch. Was haben Sie denn zustande gebracht? Ich sage, ich habe für den Philosophen Ernst Bloch, mit dem ich befreundet bin und der in Tübingen lebt, die Straße heißt im Schwanzer, jetzt heißt sie übrigens Blochstraße, der kommt immer in meine Konzerte, wenn ich in Tübingen singe, zur Güterkontrolle. Und für den habe ich ein Blochlied geschrieben. So nenne ich das. Ja, sagt der Heine, wie geht das denn? Ach, sag ich. Soll ich Ihnen das vorsingen? So, A cappella, ja, natürlich, bitte. Und dann sang ich. Und als ich von Deutschland nach Deutschland gekommen bin in das Exil, da sagte der Heine, oh, genial, großartig. Von Deutschland nach Deutschland ins Exil. Das hätte ich nie schreiben können, weil ich musste ins Exil nach Frankreich. So hat sich das geändert mit Ost- und Westdeutschland. Toll, tolle Zeile. Und wie geht's weiter? Na, da hat sich für mich geändert, so wenig, ach und so viel. Ich habe ihn an eigenen Leibe gemacht, den brutalen Test. Freiwillig von Westen nach Osten, freiwillig von Westen nach Osten, gezwungen von Ost nach West. Ah, sagt er, hoch, toll, großartig. Ja, Sie können noch. Und wie geht's weiter? Ich sage, dann kommt der Refrain. Hier fallen Sie auf den Rücken. Also im Westen, im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, erklärte ich dem Heine, weil er ja schon so lange tot ist, fallen die Leute auf den Rücken. Dort kriechen sie auf den Bauch. Also im Osten, verstehen Sie, da ist die Diktatur und da kriechen die Leute auf den Bauch. Und ich bin gekommen, ach kommen bin ich, vom Regen in die Jauche. Da schrie der Heine, sind Sie verrückt geworden? Wie können Sie solch einen Schwachsinn schreiben? Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Ist ja dumm. Sie kommen aus einer Diktatur in der DDR, in die Demokratie, in den Westen, die natürlich immer unvollkommen ist, das wissen wir ja alle. Aber Sie kommen doch nicht vom Regen in die Jauche.
Zumal ja auch das Wort Jauche unangenehmer ist als Regen eigentlich, ne?
Richtig, gut beobachtet. Ja, richtig. Und ich sagte, ja, Sie haben recht. Das reimt sich natürlich. Dort kriechen Sie auf den Bauche und nun das Reimwort Jauche. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich muss das Wort Jauche ändern. Egal, ob es sich reimt oder nicht. Da sagt er, Idiot. Sie müssen das Wort Regen ändern. Die Diktatur ist doch kein Regen. Ist ein Blutregen vielleicht. Aber kein Regen. Und diese Lektion von Heine habe ich mir gemerkt. Und ich habe dieses Lied dann nicht mehr verbessert, sondern ich singe es nicht mehr. Ich habe es begraben. Mhm. Ich habe keine Lust, es zu verbessern. Nur weil Sie danach fragen, ob es Lieder gibt, wo ich nicht mehr meiner Meinung bin. Also, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man in die Irre gehen kann.
Ja, und das ist ja ganz interessant, dass jetzt der Name Bloch fällt und der Ort Frankreich fällt. Du hast, weil dazu fällt mir Folgendes ein, 1976 schrieb Ernst Bloch in einem Geleitwort, in dem Geleitwort zu dem Buch Wolf Biermann, Liedermacher und Sozialist, was natürlich in Westen erschienen ist, schrieb er anerkennend, dass du den kommunistischen Idealen treu geblieben seist und nicht zum Renegaten geworden bist. Und dann, einige Jahre später in Frankreich, du begegnetest dort einem, nicht Ernst Bloch, sondern der war ja schon gestorben dann, sondern einem anderen großen intellektuellen Mann, Sperber. Und es heißt, diese Begegnung hat deine Abkehr vom Kommunismus, du hast das eben mit Heine schön übertragend dargestellt, sehr anschaulich, finde ich, aber trotzdem, du wurdest dann ja eigentlich, kann man sagen, genau das, ein Renegat.
Ja.
Wie viel Anstrengung kostet sowas?
Das kostete mich mehr Anstrengung als die Nazi-Kinder meiner Generation. weil für mich ja das Kommunistsein, ich bin ja nicht Kommunist geworden wie der Brecht, der gebrochen hat mit der bürgerlichen Gesellschaft,
ja,
sondern ich bin ja als Kommunist in die Welt reingeboren worden, in der Nazizeit noch dazu. Für mich war der Bruch mit dem Kommunismus nicht so einfach, weil ich Angst hatte, dass ich meinen ermordeten Vater noch mal totschlage, der ja Kommunist war.
Ja.
Also gab es viele Jahre in meinem Leben, wo ich das, was ich im Kopf längst begriffen hatte, weil ich ja so hochintelligent und gebildet bin, wie du wohl gemerkt hast, im Herzen nicht wahrhaben wollte. Verstehst? Und dieser Manes Sperber, der natürlich klüger war als ich und erfahrener war als ich, ein bisschen älter auch.
Auch ein ehemaliger Kommunist, natürlich, muss man natürlich dazu sagen.
Der den Mut hatte, in den 30er Jahren mit dem Kommunismus zu brechen, was für ihn sehr unbequem war, weil er hatte dann zwei Todfeinde, nämlich seine kommunistischen Genossen, die ihn totschlagen wollten, weil er ein Renegat wurde, und die Nazis, die ihn totschlagen wollten, weil er Jude war. Ich muss zugeben, man kann bequemer leben. Der fühlte mir auf den kommunistischen faulen Zahn, als wir uns unterhielten. Er kannte meine Lieder natürlich und foppte mich in einer Weise, die dir sehr gut verständlich sein wird, wenn du auf dem Gebiet dich selber betätigst. Er sagte: Lieber Biermann, Sie sind viel dümmer als Ihre Lieder.
Es ist hart.
Das ist eine Denkfigur, die du schon kennenlernen kannst bei Marx in Bezug auf Balzac, der darüber geschrieben hat. So originell war der Gedanke auch nicht. Das sind schon andere darauf gekommen, dass es Menschen gibt, die dümmer sind, als sie sind. Die also, weniger witzig gesagt, nicht auf der Höhe ihres eigenen Werkes sind. In ihren Liedern, sagte der Sperber, haben sie radikaler mit dem Kommunismus gebrochen als jeder andere. Warum klammern sie sich immer noch daran, der richtige Kommunist, es gibt keinen richtigen Kommunismus. Der Kommunismus ist falsch. Die Hoffnung auf ein Narrenparadies, in dem der Löwe Gras frisst, in dem es keine Unterdrückung mehr gibt und keine Ausbeutung, keine Ungerechtigkeit. Also ein Paradies auf Erden, Idiot. Sie müssen den Mut haben, endlich das zu begreifen, was Sie schon längst begriffen haben. Und von dem habe ich es mir gerne sagen lassen, weil der wusste, wovon er spricht. Und insofern hat er mir unglaublich geholfen, endlich ein guter Verräter zu werden, ein guter Renegat. Man kann natürlich nur mit Ideen brechen, die man hat, und nicht mit denen, die man nicht hat. Es gibt Leute, die erbrechen sich eher und haben keine Ideen. Und insofern war die Begegnung mit diesem Manes Sperber 1983, kann ich mir gut merken, war für mich sehr, sehr wichtig. Und das passt auch zu meinem Leben in dem, was Brecht nennt, das Spiel der Geschlechter. Seit dieser Zeit lebe ich mit Pamela Biermann, die damals noch Rüschel hieß.
Ist schön. Das ist schön. Und deine Musik, ich sag, da kommen wir später noch zu. Also deine Songs nahmen auch nochmal Fahrt auf. Es kam dein, du hattest zu diesem Zeitpunkt dein wichtigstes Werk noch vor dir. Das komme ich dann später zu. Du machtest in der Bundesrepublik weiter erfolgreich Platten und dann schließlich im 1989 fiel, wie wir alle wissen, die Mauer. Es gab dieses triumphale Konzert in Leipzig, das ich eben schon erwähnte. Und natürlich kam dann im Zuge des Mauerfalls auch der ganze Stasi-Sumpf ans Licht, die gegenseitige Bespitzelung.
Nicht gegenseitig, sondern die einen haben gespitzelt und die anderen wurden bespitzelt.
Richtig,
gegenseitig ist ein falsches Wort.
Okay.
Ich habe die Stasi nicht bespitzelt.
Gebe ich dir recht. Also es kam und genau, es kam ans Licht die Bespitzelung. Richtig. Und in deiner Dankesrede für die Verleihung des Georg-Büchner-Preises hast du dann die Oppositionsgruppen der DDR attackiert.
Ich habe nur diesen Menschen angegriffen. Und das zu Recht, weil er nicht irgendein kleiner Halbdichter war, der Spitzel wurde und unterschrieben hat, sondern weil er ein hochprofessioneller, ernsthafter Mitarbeiter der Stasi war, der viele Menschen ins Unglück gebracht hat, ja.
Es gibt einen faszinierenden Fernsehbeitrag in der Sendung Kennzeichen D des ZDF. Du stehst da am Tresen in der Kantine des Berliner Gorki-Theaters.
Ich stehe nicht am Tresen, sondern ich war in meiner Garderobe.
Und ist das in der Garderobe?
Bitte. Ja. Wenn schon.
Na, auf jeden Fall, du stehst dort. Und an einem Nebentisch. Und du sprichst über Sascha Andersen und nennst ihn den unbegabten Schwätzer Sascha Arschloch und ein Stasi.
Dort habe ich ihn nicht Arschloch genannt, sondern in meiner Büchner-Preisrede habe ich ihn Arschloch genannt, weil ich seinen Namen Andersson nicht aussprechen wollte.
Okay.
Bitte.
Aber das Verrückte ist.
Vertüdel nicht die Sachen, es ist ja viel interessanter.
Okay, ich habe es so, gut. Aber das Verrückte ist, Sascha Andersen sitzt einen Meter weiter an einem Tisch und widerspricht.
Ja, ja, ja.
Damals war seine IM-Tätigkeit noch unbewiesen.
Wenn sie nicht bewiesen wäre, hätte ich es ja nicht gesagt. Mhm. Bin doch kein Selbstmörder. Mhm. Ich verstümmle mich doch nicht aus Übermut. So Quatsch.
Ja? Also so habe ich es recherchiert.
Ja, dann hast du nicht gut recherchiert. Das ist ja ein Menschenrecht, schlecht zu recherchieren.
Ja.
Das darf jeder Mensch machen. Ich habe zufällig gerade den Mann gestern getroffen. Gestern.
Ja.
In der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Der heißt Holger Kulig.
Ja.
Kennst du den Namen?
Ja.
Naja, dann weißt du doch Bescheid. Der war befreundet mit dem Sascha Andersson und war der Meinung, dass er die Wahrheit sagt, dass er mit der Stasi nie irgendwas zu tun hatte und dass ich in meiner Büchnerpreisrede ihn zu Unrecht beschuldigt habe. Okay?
Ja.
Gut. Er hat ihm geglaubt und das ist ja auch ein Menschenrecht, einem Menschen zu glauben, oder nicht? Und ich sitze in der Garderobe und habe in einer Minute oder in zwei Minuten den Auftritt im Maxim-Gorki-Theater auf der Bühne. Und der Kulig vom Fernsehen holt mich ab zum Auftritt mit der Gitarre und führt mich aber in einen falschen Weg, nämlich in einen Raum, wo die Kamera aufgebaut ist für diese Szene, die du dort meinst.
Die auch in der Ausstellung zu sehen war, im Übrigen.
Was? Zum Glück ist sie zu sehen dort. Das ist auch sehr gut so. Denn er überfällt mich mit der Frage, Herr Biermann, weil ich war ja auf dem Weg zum Auftritt auf die Bühne. Aber gut, das ist das Leben, umso besser. Sie haben in Ihrer Büchnerpreisrede den Sascha Andersson als einen Spitzel der Staatssicherheit angegriffen, ja? Und können Sie das beweisen? Ich sage, natürlich kann ich das beweisen. Sonst würde ich es doch nicht sagen.
Ja. Dann aber er weiß es ja von sich noch zu dieser Zeit, oder?
Ach, mein Lieber, dann schwenkt die Kamera. Seien Sie nicht dümmer, als Sie sind. Es ist ja alles kompliziert genug.
Ja.
Es ist ja gut. Die Kamera, gucken Sie es noch mal zweimal an und dann ist ja auch gut. Es ist so schön einfach. Wenn alle Dinge so einfach wären wie das, dann könnten wir vergnügter sein. Die Kamera schwenkt auf den Andersson, der sitzt da natürlich und sagt, Wolf, deinetwegen habe ich in der Staatssicherheitshaft gesessen und mir sind die Nieren blutig geschlagen worden. Was sagen Sie dazu, Herr Biermann, dass solche anderen die Nieren blutig geschlagen worden sind? Ich sage, das ist eine Lüge, dass er kein Spitzel der Stasi. Können Sie das beweisen? Ich sage, ja, natürlich. Ja, wo beweisen Sie es doch? Ich sage, ich bin jetzt auf dem Weg zur Bühne. Ich kann jetzt. Ach, Sie können es also nicht beweisen. Also, diese Nummer wird da abgezogen und wird dann auch gesendet. Und es stellt sich heraus, es war alles viel, viel schlimmer und ernster, als die Leute denken konnten. Und dann war das ja auch geklärt. Wenn mein Freund Jürgen Fuchs es nicht recherchiert hätte, der ein großer Untertreiber war, hätte ich den Teufel getan, sowas öffentlich zu machen. Aber er spielte eine große, reaktionäre und menschenfeindliche Rolle in dieser ganzen Szene. Ja, und das ist ja nun auch geklärt alles.
Das ist doch gut, dass wir es hier so darstellen. Was? Trotzdem hat er, ich komme ja im weitesten Sinne aus der Punk-Szene, trotzdem hat er eine künstlerische Leistung vollbracht.
Keine einzige.
Doch,
Sie
indirekt.
Können mir kein einziges indirekt. Gedicht nennen, das nee. eine Bedeutung hat. Keins.
Nein, nicht von ihm. Aber Na? Er war verantwortlich dafür. Er hatte eine Band, Zwitschermaschine hieß diese Gruppe. Und diese Gruppe, er hat mit seinen, auch natürlich durch seine Stasi-Verbindung, die er hatte, hat er es zu Wege gebracht, dass diese Gruppe eine Platte im Westen rausbrachte. Ja. Das war eine Split-LP.
Ja.
Und von Zwitschermaschine müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, was man davon zu halten hat. Aber auf der anderen Seite war eine Punkband, die berühmteste Punkband der DDR, wurde sie natürlich infolgedessen, weil es ihr gelang, zumindest eine halbe Schallplattenseite zu veröffentlichen im Westen. Schleimkeim hieß diese Band und der Sänger dieser Band wanderte auch infolge dieser Aufnahmen, weil die Stasi davon Wind bekam, obwohl diese Band sich mit einem Pseudonym tarnte, Saukerle, ins Gefängnis dann, im Gegensatz zu Sascha Anderson, der nicht ins Gefängnis kam für diese Veröffentlichung.
Nee, der hat andere ins Gefängnis gebracht.
Und deshalb sage ich, er hat zumindest indirekt eine künstlerische Leistung vollbracht.
Da reden Sie wie Wolfgang von Goethe über Mephisto, der böse Geist, der stets das Gute schafft.
Aber meine primitive Frage ist, kennen Sie diese Platte?
Nein, die kenne ich nicht. Und man muss, das habe ich von Günter Wallraff gelernt, der mal zu mir sagte, Wolf, man muss nicht durch jede Jauchegrube schwimmen, um zu wissen, was Scheiße ist.
Nee, ich meine ja diese Punkband, nein, weil ihre...
Aber ich will das gerne mir anhören, schon aus hygienischen Gründen. Witzig
übrigens, dass dieses Gespräch, wenn es dann so ein bisschen schwieriger wird von diesen Themen, dass wir dann doch vom Du zum Sie springen. Also ich bin jetzt
Wieso?
Wieder beim...
Ich habe nicht Sie zu dir gesagt.
Nee, ich aber. Du vorhin auch.
Ja, ist ja gut.
Ist ja alles ist in Ordnung.
Hauptsache, wir bleiben
aber
uns
dran. Aber wir kommen jetzt wirklich zu den wichtigen Themen wieder, weil ich habe das vorhin angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass deine wichtigste Arbeit noch dir in den 80er Jahren bevorstand und... Ich finde, dir gelingt es bis heute, hörenswerte, relevante und schöne Lieder aufzunehmen, aber zeitweise wechselst du dann auch ans Klavier, also das ist alles hörenswert, aber du beschäftigst dich mit Shakespeare, mit Bach, alles und Heine, aber, und jetzt, das erlaube ich mir zu sagen, das Wichtigste, was du gemacht hast in deinem Leben, das veröffentlichtest du im Jahr 1994, nicht mal eine eigene Arbeit, sondern in Anführungsstrichen nur eine Übersetzung, aber ich nehme an, das wird dir mehr Mühe gekostet haben als viele eigene Werke. Es geht um, du weißt es wahrscheinlich schon, den großen Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk von Yitzhak Katzenelson. Katzenelson war ein jüdischer Lyriker und Dramatiker, der auf Neuhebräisch und Jiddisch geschrieben hat und als Begründer des neuhebräischen Dramas gilt. Er wurde 1886 bei Minsk geboren. Er kam ins Warschauer Ghetto, aus dem er 1943 herausgeschleust werden konnte und den großen Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk schrieb er in ein Internierungslager in Frankreich. 1944 wurde er in Auschwitz ermordet. Ja, aber bitte erzähle, wie kam es zu dieser Übersetzung, die du, ich glaube, in 2 Jahren Arbeit angefertigt hast?
Ich kannte den Namen Katzenelson überhaupt nicht. Aber ich hatte
einen. Ich würde ihn auch nicht kennen, würde ich mal behaupten, wenn es diese Arbeit von dir nicht gäbe.
Natürlich. Ich hatte aber einen neuen Freund gefunden, der was zu tun hat mit meiner Lebensgeschichte. Genauer gesagt mit der meines Vaters, der ja, wie ich dir vorhin schon dunkel angedeutet habe, im Spanischen Bürgerkrieg gefallen ist, an der Front in Hamburger Hafen. Und dieser Arno Lustiger war ein Jude, der 4 Jahre in Auschwitz überlebt hat. Ein polnischer Jude aus Benzin, das ist im Süden von Polen. Und der die Todesmärsche überlebt hat, der das KZ Buchenwald noch überlebt hat und viel Schlimmeres als Auschwitz und Buchenwald, nämlich im Langenstein, heißt das Langenstein, im Harz, wo Hitler am Ende des Krieges noch seine Wunderwaffe unter der Erde bauen wollte und die Häftlinge die Produktionsräume dort ausschachten mussten. Also ein interessantes Leben, der auf unglaubliche Weise überlebt hat und der sich ärgerte darüber, dass Raue Hilberg, der das bedeutendste Buch über den Shoah geschrieben hat, ein Historiker, mit keiner angemessenen Form über den jüdischen Widerstand auch nur erwähnt hat. Der aber nach seiner Meinung sehr wichtig ist, weil dann die ganzen Zuschauer da, ich rede jetzt nicht von dir, denn du warst ja noch gar nicht da, sagen, es wird sich nicht wert, hat selber Schuld, Kälber laufen selber zur Schlachtbank, die Juden haben sich nicht gewehrt. War in Israel ein riesiges Problem mit vielen Leiden von Überlebenden, die über ihre KZ-Zeit nicht reden durften, weil sie sich bei den Muskeljuden des Zionismus schämten dafür, dass sie sich nicht gewehrt hatten. Das ist ein Thema, das die Juden sehr tief bewegt. Und er schrieb kleine Bücher dann über den jüdischen Widerstand. Und das erste dieser Bücher war ein Buch über die Juden im Spanischen Bürgerkrieg. Shalom Libertad heißt es. Und als das rauskam und in der Heinrich-Heine-Buchhandlung hier in Hamburg vorgestellt wurde von ihm selber, von dem Autor, gehe ich natürlich hin, weil mich das mehr als nur interessiert. Und wir haben uns dann sehr innig angefreundet. Etwas romantisch übertrieben, wie ein junges politisches Liebespaar. Und er sagte dann, Wolf, ich habe dort überlebt, wo dein Vater ermordet wurde in Auschwitz. Und von jetzt ab bin ich dein Vater. Ich war, wie du schon ahnst, sehr gerührt, aber gleichzeitig musste ich lachen. Ich sag, du Idiot, du kannst doch nicht mein Vater sein, guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Du guckst den Weibern auf den Arsch, da sind wir wieder bei der Lied über den Mann, der sei irgendeine Frau mit dem Maße misst. Nicht wahr? Da hast du es wieder. Du kannst sonst was sein, aber mein Vater kannst du nun wirklich nicht sein. Dazu bist du viel zu jung. In der Seele, meine ich. Und dann merkte ich plötzlich, wie ich ihm in die Seele trete. In dem, was ich dort quasse. Und kriegte einen Schreck und merkte, dass es nicht gut ist, wenn ich so dummes Zeug rede. Und kriegte dann mit 180 die Kurve und sagte, ach ja, ja, Arno, du bist von jetzt an mein Vater. Aber nur unter einer Bedingung, dass ich dein Großvater bin. Denn ich bin im Grunde viel älter als du. In meinem Charakter. Und diesen Gedanken fand er sehr schön und treffend. Und weil er ein Witzbold war und wir nun so eng befreundet waren, dass wir uns öfters sahen, rief er manchmal bei mir an in Hamburg und hatte sich natürlich auch mit Pamela, meiner Frau, angefreundet. Ich bin jünger als er und Pamela ist noch mal 27 Jahre jünger als ich. Und wenn er Pamela sprechen wollte am Telefon, sagte er, darf ich mal mit meiner Oma sprechen? Weil ich ja in dieser Konstruktion sein Großvater bin. Daran siehst du, dass wir ein sehr munteres Verhältnis hatten. Und dann kam er eines Tages und sagte, Wolf, ich schreibe gerade ein neues Buch über den jüdischen Widerstand und ich brauche von dir unbedingt das letzte Kapitel von dem Poem Das Lied von einem ausgeharrten jüdischen Volk von Yitzhak Katzenelson. Aber ich kannte das ja gar nicht. Also, was bleibt mir weiter übrig? Oder wie wir in der DDR gesagt hätten, Walter Ulbricht. Was bleibt mir weiter übrig? Natürlich mache ich dir das, Arno. Er sagt, es gibt eine sehr schlechte Übersetzung von einem Mann, der zwar selber im KZ in Riga war, aber der kann kein Deutsch. Du, ich will, dass du dieses Gedicht in ein starkes deutsches Gedicht verwandelst. Klar, ich liefere das dir. Habe ich das gemacht, so gut ich konnte. Und dann wurde ich übermütig und dachte, ich kann vielleicht das Ganze machen. Das war ja nur der 15. Teil des Gesamtpoems. Ein Poem ist das. Und dann habe ich ohne seinen Auftrag es mir aufgeladen und zum Glück unterschätzt, wie schwer das wird und wie lange das dauert. Denn wer gibt schon von seinem kurzen Leben 2 Jahre hin? Idiot. Dann habe ich es gemacht, habe es auch ganz gut geschafft. Und natürlich von den Kräften, die man dafür psychologisch braucht, kam natürlich, mein Vater hat mir auch beigestanden bei dieser Arbeit. Kein Wunder. Das hing ja auch mit seinem Leben zusammen. Und so habe ich dann dieses Gedicht ins Deutsche gebracht. Ob es das Beste ist, was ich gemacht habe.
Das Beste ist, ich habe
darüber
gesagt,
kann ich nicht nachdenken, aber es ist jedenfalls das Allerwichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich so getäuscht hatte darüber, wie schwer das wird. Und zwar nicht nur von der Arbeitsaufwand und der Zeit, sondern auch, weil ich 2 Jahre gelebt habe und jeden Tag im Ghetto war und in Auschwitz und im Tod und immer mit meiner Familie munter hier in Hamburg gelebt habe. Das ist ein Widerspruch, der nicht so einfach auszuhalten ist. Aber weil ich jung und stark war, habe ich das ganz gut ausgehalten. Und bin natürlich froh darüber, dass mir das gelungen ist. Und ich bin besonders froh darüber, das wirst du nicht wissen können, wahrscheinlich, weil du ja nur mal so reingeguckt hast. Ich war dann sehr viel in Israel und hab dort mehr Freunde, was sich nichts angeht, als in Hamburg und in Deutschland. Das hat sich so ergeben. nicht aus Blutsgründen oder sentimentalen Gründen, sondern aus ganz banalen Gründen. Weil dort so viele Menschen leben, die mit meinem Leben so viel zu tun haben. Als in diesem Nazi-Deutschland. Kein Wunder. Mhm. Und meine Frau Pamela hat ja jüdische Geschichte studiert und kann Hebräisch und hat alle meine Kinder verjudet im allerbesten Sinne. Einer davon lebt jetzt, der Sohn von Sibylle Havemann, den ich mit ihr gemacht habe, Felix, der auch mit über die Grenze geschleppt wurde, als ich ausgebürgert wurde. Da war er ein Jahr alt. Der ist jetzt Israeli und lebt in Tel Aviv. Bei Tel Aviv. Wie auch immer, mein Sohn Till lebte dort und kann so gut Hebräisch, dass die israelische Botschaft in Berlin ihn gebeten hat, ob er nicht als Übersetzer für sie arbeiten kann, ins Deutsche. Daraus schließe ich als Laie, dass er ganz gut Hebräisch kann. Und merke, dass er so gut Hebräisch kann, dass er jetzt sogar Arabisch lernt. Was mir natürlich gefällt. Aber ich wurde dann, natürlich kam ich in engsten Kontakt mit dem Lochamer Gataot. Das ist der Kibbutz der Warschauer Ghettokämpfer im Norden von Haifa. War zum Libanon. Dort liegt das Manuskript, das zweimal gerettet wurde übrigens.
Einmal in einem Koffergriff, oder? So ist
das war das, die eine Fassung, ja. Mhm. Von einer Frau Ruth Adler, mit der ich auch sehr eng befreundet war.
Also die Geschichte, wie dieses Manuskript gerettet wurde.
Das wurde ist zweimal schon, gerettet.
Ja, zweimal, das ist ja schon
es
ein
wurde
Roman
einmal im
für
Koffer,
sich.
Im Koffer versteckt, mhm. durch sieben Grenzen geschmuggelt und heil angekommen. Aber es wurde auch in zwei Flaschen vergraben, in drei Flaschen, unter einem Baum in Vitel, das ist in den Vogesen, Les Vosges in Frankreich, wo ein Sonder-KZ der Gestapo war für Häftlinge. Übrigens ist der KZ Nelson, nur damit du es weißt, nicht rausgeschmuggelt worden nach Frankreich oder nach Vitel, sondern von der Gestapo dorthin gebracht worden. Das ist ein Unterschied. Mhm. Als Tauschware gegen Deutsche, die aus Nazi aus Südamerika und aus Jerusalem aus Palästina heim ins Reich zu Adolf Hitler wollten. Menschenhandel, Mensch gegen Mensch. Wie auch immer, alles komplizierter. Musst du auch alles nicht so genau kennen, musst du wirklich nicht kennen. Aber interessant für dich vielleicht, als das Gedicht fertig war, nach zwei Jahren, und ich ja nun diese Leute vom Kibbutz der Warschauer Ghettokrämpfer, die beide Fassungen des Gedichtes, die aus den Flaschen und die aus dem Koffer, haben, fertig war, luden die mich ein, das Gedicht auf Deutsch in ihrem Kibbutz vorzutragen. Und das war eine Sensation. Ich will dir sagen, warum. Weil die Ghettokämpfer, die diesen Kibbutz gegründet haben, Polen waren das, polnische Juden, hatten ein eisernes, heiliges Gesetz, dass dort im Kibbutz kein einziges Wort Deutsch jemals von irgendeinem Menschen gesprochen werden darf. Aus dem ganzen Schmerz über das, was sie erlebt und überlebt hatten, hatten sie sich diese Fessel angelegt. Es war ein Grundsatz dort, wie Luft holen. Und mit diesem Gedicht haben sie dieses Gesetz durchbrochen und haben mich aufgefordert, das Gedicht von Katzenelson in ihrem Kibbutz auf Deutsch vorzutragen. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das für die etwas sehr Bewegendes war. Viel mehr als für mich, der das gar nicht ermessen kann.
Weißt das du? Kann ich mir vorstellen. Und
so kam es dann, dass ich dort dieses Katzenelson-Gedicht vorgetragen habe. Die Uraufführung öffentlich war im Deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg. Und das erschien der damalige Präsident der Bundesrepublik, Weizsäcker, von seinen Spöttern Häuptling Silberloche genannt, und saß in der ersten Reihe neben meinem Freund Arno Lustiger, dessen Großvater ich ja bin. Ich muss zugeben, auch die Frau, die das im Koffer geschmuggelt hatte, die alte Ruth Adler, saß daneben. Und ich saß auf der Bühne und trug dieses Gedicht vor. Und ich habe davor ein paar Worte gesprochen vor dem Gedicht und sagte: Lieber Herr Weizsäcker, der saß ja vor mir da im Parkett in der ersten Reihe. In der Zeit, als Katzenelson dieses Gedicht durchlitt, das ich heute vortrage, sind Sie zu Pferde als Offizier der Wehrmacht in Polen eingeritten. Und jetzt sitzen Sie hier in der ersten Reihe und hören sich das Gedicht an. Kannst du dir vorstellen, du oder sie, egal, dass das sehr peinlich war? Den Leuten blieb die Luft weg. Mir auch. Weil ich sagte das gar nicht. Es sagte sich aus mir heraus. Aber ich hörte mir ja zu. Und weil ich ein Gaukler bin vom Theater, weiß ich auch, dass man mit Pausen arbeiten muss. Und machte nach dieser peinlichen Mitteilung eine peinlich lange Pause. Kannst du dir vorstellen, die Situation?
Durchaus, ja.
Da bleibt mir heute noch das Herz stehen, wenn ich daran denke. Und nachdem ich die Pause lange genug gemacht hatte, auch für Pausen muss man ein gutes Feeling haben, auch in der Musik übrigens, sagte ich: Aber da Sie zu den Deutschen gehören, die es wirklich begriffen haben und die sich geändert haben, sind Sie hier willkommen, und ich freue mich besonders, dass Sie jetzt hier in der ersten Reihe sitzen und sich dieses Gedicht anhören. Ah. Kannst du dir vorstellen, wenn 1000 Leute auf einmal so ausatmen, ne? Ein sehr interessantes Geräusch. An solche Sachen muss ich denken, wenn du von diesem Katzenelson-Poem sprichst.
Danke für diese Gedanken und diesen Bericht. Ich kann jetzt, ich glaube, es ist klar geworden, warum ich sage, das ist dein wichtigstes Werk, aber ich muss jetzt den Hörerinnen und Hörern sagen, ihr solltet euch das einfach selber anhören. Es gibt eine Aufnahme aus der Schweiz, glaube ich, bei den Streaming-Anbietern, die ich hier verlinke. Ja. Ich habe jetzt viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Dafür möchte ich mich bedanken. Wir haben uns lang unterhalten. Ich sitze dir hier gegenüber. Du bist 87-jährig, agil und wach. Und ich möchte zum Abschluss aus einem deiner Songs zitieren. Und die Wahrheit dieser Sätze, die du dort gedichtet hast, in Frage stellen durch dein eigenes Leben und deine eigene Erscheinung hier jetzt. Es ist aus dem Lied »Ich lebe mein Leben«, sagt Eva Marie, und es sind ein paar Lieblingszeilen von mir aus einer. Mhm. »Ich frag mich bloß, wo kommt das her, dass das Korn fault, ehe es reift, dass das Leben fast vorbei ist, ehe man was begreift. Du hast gezeigt, so muss es nicht sein.« Lieber Wolf Biermann, vielen Dank für dieses Gespräch.
In Hamburg antwortet man darauf, weißt du das noch? Du bist doch Hamburger, wenn einer sich so bedankt.
Ja, na, da nicht für.
Richtig, da nicht für.
Dankeschön, war mir eine große Freude und Ehre. Ja, das war kein kleiner Ritt. Ich bin so richtig froh, jetzt wieder so vollkommen tief drin zu sein in meinem Podcast Reflektor. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet Mitglied im Club Reflektor, mein Mitgliederbereich. Schaut euch das neue Paket
Matt Soforte an. Das ist super gut. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr tiefer in Wolf Biermanns Musik einsteigen wollt, dann empfehle ich euch das Biermann-Cover-Album Reimagined, Lieder für jetzt. Darauf haben diverse Künstlerinnen und Künstler Biermann-Songs neu interpretiert. Es erscheint am 15. November. Und außerdem möchte ich euch noch einen ganz besonderen Hinweis auf die super tolle Box Zeiten verbinden geben. Auch in diesem Fall findet ihr einen Link in den Shownotes. Und auch nicht zu vergessen, am 13. November findet in Hamburg am Thalia Theater ein Konzertabend statt. Zeiten verbinden. Ein Konzert für und mit Wolf Biermann. Den Ticketlink findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Nächste Woche geht es hier weiter mit einer Folge mit Thees und Kolja. Auch darauf freue ich mich natürlich schon richtig lange, richtig riesig. Vielen Dank, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ich verbleibe in tiefer Zuneigung. Euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jona Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf reflektor-podcast.